Das Urteil wurde am 23. September gesprochen. Die Angeklagten wurden verurteilt nach Jugendstrafrecht und zwar zu Freiheitsstrafen von 10 Monaten bis zu 1 Jahr und 4 Monate auf Bewährung. Ein Angeklagter ist quasi ein Ausnahmefall. Das Strafausmaß ist quasi ausgesetzt worden. Das heißt, er hat auch eine Bewährungszeit und sollte er sich in dieser Zeit nichts zu Schulden kommen lassen, dann wird die Strafe unter den Tisch fallen. Also dann gibt es keinen Eintrag. Sie wurden verurteilt wegen Vertreibung, also wegen gemeinschaftlicher Nötigung. Das ist natürlich auch wichtig zu erwähnen, dass sie nicht verurteilt wurden wegen versuchten Mord oder versuchter Brandstiftung. Sie wurden aber verurteilt zur Vertreibung in 45 Fällen. Das ist für uns schon auch ein historisches Urteil, da es bis zu keine Verurteilungen eigentlich nach 45 gibt wegen rassistischer Vertreibung bzw. antiziganistischer Vertreibung. Das ist also ziemlich einmalig. Der Richter hat sehr genau festgehalten, dass die Angeklagten Rassisten und Antiziganisten sind. Auch, dass heute noch eine schädliche Neigung vorliegt. Also hat eine sehr, sehr klare Sprache dafür gefunden, was da vorgefallen ist. Hat auf 45 Leute diese Fälle ausgeweitet. Also wir waren als Nebenklagevertreter im Prozess anwesend, weil die Fackel vor der Unterkunft von einer Frau und ihrem Baby gelandet ist. Und somit wurde das Urteil quasi ausgeweitet auf 45 Personen statt auf 2. Und wegen versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung, da haben einfach objektive Indizien gefehlt. Also wenn jemand wegen Mordes oder versuchten Mordes verurteilt wird, dann müssen da ganz bestimmte Merkmale vorliegen. Das konnte man einfach nicht einwandfrei vor Gericht feststellen. Es geht darum, dass die Fackel, also die Tatwaffe, wurde sich spontan besorgt. Sie wurde eingetauscht gegen einen Fisch. Also es kam jemand vorbei, der hatte eine Fackel dabei. Ach, Fackel gegen Fisch, dann hatten sie die Fackel. Und erst danach, beim Anzünden der Fackel, kam der Vorschlag von einem der Angeklagten, wir fahren jetzt rüber zu den Menschen, die sie nicht hier haben wollten, und werfen dort die brennende Fackel hin. Dann sind sie wiederum mit lauter Musik und sehr auffällig mit der brennenden Fackel aus dem Fenster heraushalten durchs Dorf und haben sich dann auch nicht an die Familien rangeschlichen, sondern haben es laut gröhlend dort hingeschmissen. Und auch die Kommunikation nach der Tat hat nicht darauf hingewiesen, dass alle 5 Angeklagten genau das im Sinne hatten, nämlich den Mord. Und das ist eben quasi nochmal dieser Knackpunkt. Bei solchen Tatmotivationen muss man schon unterscheiden, was hat jeder sich dabei gedacht von den 5 Leuten. Und das kann man natürlich nicht machen. Man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken. Also braucht man bestimmte Tatindizien. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, weil versuchte Brandstiftung auch fallen gelassen wurde. Das wurde fallen gelassen, weil es gab mehrere Brandgutachter, 3 bis 4, die gesagt haben, dass die Brandfackel nicht gefährlich war. Das heißt, die brennende Fackel hat noch 2 Minuten ungefähr gebrannt. Und um einen Reifen beispielsweise zu entzünden, braucht es aber mehr als 2 Minuten. Das heißt, wir haben einen ganz schwierigen Fall. Wir haben auch von Zeugen keinerlei Hinweise gehabt, dass Sachen vor dem Wohnwagen standen, die sich hätten leicht entzünden können. Also solche Indizien gab es eben auch nicht. Und dann musste man sich natürlich nach den Brandgutachtern richten, die gesagt haben, ist natürlich auch nur theoretisch, man weiß es ja immer praktisch nicht, ist sehr unwahrscheinlich gewesen, dass etwas in Brand gesteckt worden wäre, wäre die Fackel am Wohnwagen direkt gelandet. Und das sind zu viele Eventualitäten. Und da hat sich der Richter eben auch nicht auf die Forderung vom Staatsanwalt eingelassen, weil der Staatsanwalt sehr klar gefordert hat, versuchter Mord und versuchte Brandstiftung, obwohl die Indizienlage so dünn war.
Außerdem wurde ein Dachau-Besuch für die Verurteilten verpflichtend angeordnet. Wie ist denn sowas zu bewerten?
Es wurde im Urteil festgelegt, dass alle 5 Angeklagten in die KZ-Gedenkstätte nach Dachau fahren müssen, in Begleitung vom Bewährungshelfer, jeweils einzeln, also nicht zusammen, und nach dem Besuch einen 10-seitigen handschriftlichen Bericht abgeben müssen. Die Nebenklage hatte etwas anderes gefordert. Sie hatte gefordert, dass die Angeklagten über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren die Stolpersteine in Ulm putzen müssen. Das heißt, einmal im Monat sind ungefähr 100 Steine in Ulm. Das liegt daran, dass der Besuch einer KZ-Gedenkstätte zum einen ein einmaliger Besuch ist, zum anderen sehr, sehr schwierig der Moment, jemanden, der nicht freiwillig dorthin geht, dorthin zu schicken, und das natürlich auch von dem Personal vor Ort, die das dann abfedern müssen. Und natürlich haben wir ja auch Angeklagte vorliegen, die den Holocaust nie geleugnet haben. Sie haben nicht gesagt, er würde nicht bestehen, sondern die Opfer haben sie verhöhnt. Und natürlich gibt es in KZ Dachau auch jetzt nichts Spezielles, was die Thematik Sinti und Roma angeht. Aber andererseits schadet natürlich der Besuch auch nicht. Es ist eine rein pädagogische Frage natürlich, wie geht man damit um mit solchen jungen Angeklagten, was insgesamt auf jeden Fall schwierige Momente darstellt. Gibt man ein Anti-Aggressionstraining oder sagt man über 2 Jahre Stolpersteine putzen plus den handschriftlichen Bericht von 25 Seiten oder der Besuch in der KZ-Gedenkstätte mit handschriftlich 10 Seiten über Eindrücke, Gefühle und Erlebnisse. Das ist natürlich abzuwarten, was das am Ende bringt.
Am 22. September außerdem würdigte der Oberbürgermeister der Stadt Ulm die Eröffnung der Beratungsstelle für Sinti und Roma. War das dieser Fall, der sogenannte Fackelwurf-Prozess und dieser Anschlag auf der Wiese in Erbach-Dellmensingen vielleicht auch ein bisschen so ein Auslöser für die Eröffnung?
Auch. Auf jeden Fall war der Vorfall auch ein Moment, wo der Bürgermeister sich auch zu geäußert hat und hat auch gesagt, also es gibt antiziganistische Gewalt und diese Beratungsstelle ist natürlich auch eine Konsequenz. Also was kann man denn tun, was kann die Zivilgesellschaft tun, um sowas wieder zu verhindern? Und so eine Beratungsstellen sind natürlich einfach ein ganz wichtiger Moment, wichtiges Element, was aber natürlich nicht nur zurückzuführen ist auf den Prozess, sondern natürlich auch auf die langjährige Arbeit vom Verband. Die Zweigstelle kümmert sich eben um die Beratung von Sinti und Roma selbst, aber eben auch um Beratung von öffentlichen Ämtern. Also wir haben ja in Mannheim schon eine Beratungsstelle, das ist dann die erste Zweigstelle. Und es geht in den meisten Fällen um Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt oder im Bereich Bildung. Das sind sehr, sehr häufige Themen. Dann haben wir natürlich noch das Thema Gewalt. Aber Alltagsdiskriminierung ist hier auf jeden Fall dominierend. Und natürlich auch andere Themen wie Gesundheit etc. Aber gerade im Umgang mit öffentlichen Ämtern geht es natürlich auch darum, zu schulen und irgendwie Kommunikation herzustellen. Es ist eigentlich geplant, dass in Ulm auch ein sogenanntes REFIT-Projekt startet. REFIT steht für regionale Förderung, Inklusion und Teilhabe, vom Landtag gefördert auch, wo nochmal nachgeguckt wird, wie in den Kommunen oder Städten Strukturen oder Nichtstrukturen bestehen, die Zugänge für die Minderheit schwieriger macht. Und auch festgestellt, wo besteht eigentlich Bedarf. Also gerade wenn es ums Thema Inklusion geht oder Integration, Asylrecht oder eben auch Migrationsrecht, da sind ja auch bestimmte Angebote, die häufig nicht ankommen bei der Minderheit. Und da geht es dann nochmal darum, das zu prüfen, wo liegt eigentlich der Bedarf. Und das Ganze wird wissenschaftlich begleitet.
Wenn es die zweite Zweigstelle in Baden-Württemberg ist, dann scheint da aber auch immer noch Bedarf zu bestehen. Auch hier in Freiburg sehe ich das auch im alltäglichen Leben. Also jedes Jahr haben wir hier den Diskriminierungsbericht Roma und Sinti vom Roma-Büro. Also Antiziganismus ist leider immer noch aktuell in Baden-Württemberg. Du hattest jetzt anklingen lassen, dass du relativ zufrieden bist damit, dass diese politische Dimension in dem Prozess sehr gut zur Geltung kam und klar benannt wurde vom Richter. Wie steht's denn mit der Aufklärung von Nazi-Strukturen in der Region? Weil die Angeklagten ja auch irgendwie sagten, sie seien offen rechts und das sei in Erbach ganz normal, in Anführungsstrichen.
Im Prozess selbst wurde am Rande auch die Struktur oder das Verhalten im Dorf thematisiert. Hier wurden schon Fragen gestellt, inwiefern gab es Hetze in dem Dorf, inwiefern hat die Bevölkerung gehetzt und dann haben sich 5 Personen dazu bemächtigt gefühlt, das zu tun, was alle quasi schon aussprechen, aber sich nicht trauen zu tun. Da wurde aber vor Gericht sehr stark auch dazu geschwiegen. Also es ist klar, dass Zeugen und auch Angeklagte gesagt haben, die Minderheit war Gesprächsthema Nummer 1 und wurden auch als Roma gebrandmarkt oder klassifiziert. Und was dann die Personen aber wirklich gesagt haben, da wollte dann niemand etwas sagen. Da wurde sich dann gegenseitig geschützt. Also es ist aber trotzdem so, das ist ja da. Also es ist quasi bereits beschrieben worden, dass es Gesprächsthema Nummer 1 war. Und allein auf dieser Grundlage und auch von den verschiedenen Aussagen vor Gericht kann man natürlich schon auch schließen, wie so eine Struktur vor Ort funktioniert hat, bis zu eben auch diesem Moment, dass es ganz lange keine Stellungnahme gab aus Erbach oder Erbach-Dellmensingen, wo natürlich auch die Frage ist, wie agieren öffentliche Institutionen damit? Was kann man tun? Wie stark müssen sie eingreifen in ein Leben? Wie ist es wichtig, auch ganz klar diesen Vorfall zu verurteilen, was ja auch stattgefunden hat. Mhm. Das ist ein andauernder Prozess, der auch noch stattfindet. Wir haben mit dem Bürgermeister beispielsweise noch ein ausstehendes Gespräch. Ein runder Tisch ist angedacht und der Zeitung konnten wir entnehmen, dass dieses Gespräch auf nach November angedacht ist. Ja, das sind sicherlich noch Entwicklungen, die weiterhin am Laufen sind, weil der Prozess ist zwar zu Ende, aber diese politische Dimension ist ja eine ganz andere.
Granit Ischereit vom Landesverband Deutsche Sinti und Roma Baden-Württemberg zum Urteil im sogenannten Fackelwurfprozess in Ulm.